Frohes Schaffen.
Neues Schaffen. Willkommen bei einer neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen. In dieser Folge tauchen wir in die Welt von Celeste Kleinjans ein. Mit der Gründerin von Mindzeit sprechen wir über Achtsamkeit, die Herausforderungen des Unternehmertums für junge Frauen und ihre spannende Reise mit Stationen wie einem Philosophiestudium oder der Auszeichnung als Female Founder of the Year. Und damit herzlich willkommen, Celeste.
Ja, vielen Dank, Roman, für die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Ich habe es ja schon in der Einleitung ein bisschen angesprochen. Wir sprechen heute über Achtsamkeit und wir sind ein New Work Podcast, also direkt zwei Buzzwords. Mach mal ein bisschen Werbung, dass die Leute nicht direkt wieder ausschalten. Warum sollte man trotzdem zuhören?
Ja, das ist natürlich das Ding mit Buzzwords. Das heißt, die Wörter werden inflationär gebraucht. Gerade beim Thema Achtsamkeit ist das ein großes Problem. Also Achtsamkeit wird ja mittlerweile, ob es jetzt um Tees geht oder Gesichtscreme, alles irgendwie achtsam. Also das heißt, im Marketing wird ja Begriff extrem ausgeschlachtet, was sehr schade ist, weil Achtsamkeit ist halt ein extrem relevantes Thema. Aber durch den inflationären Gebrauch wissen die Menschen gar nicht mehr, worum es sich eigentlich handelt. Also was das jetzt eigentlich bedeutet. Das Gleiche natürlich auch mit dem Thema New Work. Also es wird auch dann in Kontexten eingesetzt, wo es dann letztendlich eigentlich gar nichts mit der eigentlichen Sache zu tun hat. Und Achtsamkeit ist ein sehr relevantes Thema, einmal für das Individuum, aber auch für die Organisation, für das Unternehmen. Und ich glaube, da bringen wir heute ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln.
Bestimmt. Und da ist also euer Startup Mindzeit. Das gibt es seit 2019, also auch jetzt schon eine ganze Weile am Start. Das ist ein persönlicher Entspannungsraum. Wie sieht denn dieser Entspannungsraum genau aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also Mindzeit ist eine Mobile-App, ganz normal in den App-Stores. Und wenn du in die App reingehst, wirst du erst einmal gefragt, wie es dir geht. Und ja, die Frage werden mir tagtäglich gestellt. Ich glaube, das ist die Frage, die man am meisten stellt oder gestellt bekommt. Aber wann beantworten wir die mal ehrlich? Also wenn wir uns mal ehrlich fragen, wie geht's uns wirklich? Ich glaube, das ist dann nicht immer gut oder super. Das heißt, auch mal sich zu hinterfragen, was steht hinter dieser Frage. Also nachdem man da gefragt wird, kommt man zum Screen, wo es um Emotionen geht, um Empfindungen geht. Und unsere Emotionsbubbles, mit denen man sich dann beschäftigen kann, da geht es dann wirklich darum, hey, was geht denn da gerade in dir vor? Sorgen, ist es vielleicht aber auch Stolz oder Dankbarkeit? Hast du gerade Schmerzen? Also wirklich zu reflektieren, was ist denn gerade im Moment da bei mir los? Und nachdem man das für sich beantwortet hat, und das ist letztendlich schon die erste Achtsamkeitsübung, die man gemacht hat, weil bei Achtsamkeit geht es halt darum, sich selbst zu reflektieren, Kontakt mit sich selbst aufzunehmen, sich selbst besser zu verstehen. Also es hat viel mit Selbstreflexion zu tun. Also nicht so den Shishi mit Räucherstäbchen und Yogamatte, sondern es ist wirklich Mentalübungen, wo es geht, sich selbst besser zu verstehen, sich selbst zu hinterfragen. Und wenn man allein das schon klarstellen kann oder für sich selbst, wie man sich empfindet, was man für Emotionen hat, das allein steigert schon das Wohlbefinden nachweislich. Ja, und nachdem man das halt beantwortet hat, erhält man kuratierte Übungen aus dem Bereich Achtsamkeit oder auch Körperübungen, die genau zu dieser Stimmung passen. Das ist halt einerseits extrem wichtig, weil in unserer Welt sind wir mit so vielen Reizen überflutet. Da wollen wir nicht noch durch Mediatheken surfen, wo wir uns selber durchsuchen müssen. Wir kennen es ja alle von Netflix und Co. Das ist sehr anstrengend. Man möchte an die Hand genommen werden und man möchte auch gesagt bekommen, was passt denn jetzt gerade zu mir? Gerade wenn man auch mit dem Thema noch gar nichts zu tun hat. Und andererseits können halt auch Übungen, die falsch eingesetzt werden, also das heißt, wenn man sehr starke emotionale Zustände hat, wie Wut oder Trauer, können dann kontraindiziert sein. Also das heißt, dass man sich dann noch schlechter fühlt. Und das, dem beugen wir halt eben auch vor.
Muss ich gleich mal nachhaken. Also meine Emotionen heute sind sehr positiv, weil wir froh sind, dich hier zu haben. Wie kommt man dazu, dass sich selbstständig mitzumachen? Ich meine, wir haben gerade gehört, auch durch die Fragen von Roman und durch deine Erklärung, das ist jetzt überall ein großes Thema, liegt vielleicht nahe, sich da selbstständig zu machen. Aber so ein Startup zu gründen, eine eigene App zu entwickeln, die im Markt zu bringen, da gehört ja schon einiges dazu. Was hat dich da auf den Weg gebracht?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also es ist tatsächlich aus einer intrinsischen Motivation heraus entstanden, weil ich selbst bin mit dem Thema Achtsamkeit bereits als Kind in Berührung gekommen. Also da fragt man sich immer, okay, als Kind, wie kam das? Mhm. Tatsächlich mit 9 Jahren habe ich angefangen, Achtsamkeit zu praktizieren. Das war dem Umstand geschuldet, weil meine Mutter sehr schwer krank war und ich die Pflege meiner Mutter übernommen habe. Und das hat mich als Kind enorm belastet. Wie man sich das vorstellen kann, ist das halt eine Bürde als Kind, die man ja nur schwerlich so auf sich nehmen kann. Und ich hatte aber das Glück, dass eine Freundin der Familie mir Achtsamkeit nahegebracht hat, also mir das beigebracht hat und damals noch in Form einer CD kindgerechte Achtsamkeitsübungen zu schenken. Und mit dieser CD habe ich tatsächlich dann auch sehr häufig trainiert und das hat mir sehr gut getan. Also ich habe da Stärke in mir selbst gefunden, mit meinen Emotionen umzugehen, letztendlich halt diese ganze Situation für mich, also besser damit klarzukommen. Also deswegen weiß ich selbst seit meiner Kindheit, wie wirksam das ist. Also es ist eben nicht nur ein Buzzword, es ist wirklich ein wichtiges Tool, ein wichtiges Werkzeug, das eigentlich jedes Kind erlernen sollte, weil es halt gerade uns bei dieser komplexen Welt, in der wir uns gerade befinden, und da muss man ja nicht als Kind schon belastet sein quasi mit so etwas, das rüstet einfach einen, wappnet ein gegen diese Welt, in der wir uns gerade befinden. Und ja, so bin ich damit in Berührung gekommen und dann habe ich während meines Studiums, also Philosophiestudium wurde ja schon erwähnt, ich habe mich vor allen Dingen mit Maschinenethik und Technikphilosophie auseinandergesetzt und da mit der Fragestellung, welche Kompetenzen brauchen wir denn eigentlich in unserer heutigen digitalen Welt, in der wir mit immer mehr Reizen überflutet sind, immer mehr mit der Technik verschmelzen, also heute noch mehr als damals, als ich studiert habe. Und da ist halt auch die Antwort für mich gewesen, das ist auch Achtsamkeit. Also es ist die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, Dinge kritisch zu hinterfragen, also kritische Rationalität zu stärken und das halt einfach als Tool den Menschen mitzugeben. Und da der Wunsch halt, eine Lösung zu entwickeln, die Menschen ganz hürdenlos erreicht, also durch die breite Gesellschaft hinweg an die Hand nimmt und wirklich diese Kompetenzen ganz einfach zu vermitteln. Und dann habe ich noch während meines Studiums Mindset gegründet, zusammen mit meinem Co-Gründer.
Du bietest das ja gerade auch Unternehmen an, das Produkt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wie ist das? Habt ihr da vor allen Dingen Führungskräfte im Blick oder eher die gesamte Belegschaft? Weil das muss ja irgendwo auch zusammenspielen. Wir sprachen ja eben gerade darüber, dass Achtsamkeit jetzt überall ein Riesenthema ist und gerade Führungskräfte sich damit beschäftigen müssen. Wen habt ihr da so im Blick? Beide Seiten, völlig egal, oder gibt es auch den Schwerpunkt Führung?
Ganz wichtige Frage. Also tatsächlich auch unabhängig von der App coache ich auch Führungskräfte. Habe da eine Technik entwickelt, die nennt sich Mindful Entrepreneurship. Also wo ich wirklich ganz gezielt Techniken Führungskräfte beibringe, weil da geht es halt auch ganz viel um Selbstreflexion. Da geht es auch um, wo will ich hin? Was ist meine Vision? Was sind meine Ziele? Wie denke ich über den Tellerrand hinaus? Wie halte ich mein Denken flexibel? Und all diese Techniken, die werden halt eben auch mit Hilfe von Achtsamkeit vermittelt. Und nicht nur das, da geht es auch in Richtung Empathie, ne? Also Empathie mir selbst gegenüber, mich selbst verstehen, weil dann bin ich auch erst fähig, mein Gegenüber zu verstehen und zu durchdringen und auch die Kommunikation dementsprechend zu gestalten. Und genau, all diese Fähigkeiten, die vermittle ich Führungskräften auch so, aber eben auch durch die App. Also das heißt, man sagt ja immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Also man muss auf jeden Fall auf der Führungsebene anfangen, diese Menschen begeistern und auch von der Relevanz dieses Themas überzeugen, die an die Hand nehmen und dann auf jeden Fall in die Breite tragen. Und wir setzen an beiden Seiten ein.
Merkst du da einen Unterschied zwischen Mann und Frau in der Bereitschaft, die Dinge anzunehmen? Also mein Klischee wäre gewesen, es ist einfach mit Frauen. Und zwischen jung und alt, gibt es da starke Unterschiede? Wie nimmst du das wahr?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also natürlich bei Männern, sage ich mal, auch so ab 40, 50 aufwärts, sind da auch noch ein bisschen mehr Vorurteile vorhanden, sage ich mal. Also da ist mehr Überzeugungsarbeit notwendig, beziehungsweise muss man auch gucken, wie man das Ganze kommuniziert. Also sagt man hier, mach was für deine mentale Gesundheit, oder sagst du, hey, das ist etwas, damit du dich besser fokussieren kannst. Also damit du einfach mental stark bist, resilient. Kreativität ist ein ganz großer Faktor und Fokus. Und da geht es halt darum, wie vermittelt man das? Wie schafft man Relevanz? Und wenn das dann erstmal ausprobiert wird, dann sind beide Seiten total begeistert. Und gerade auch Männer, noch mehr, weil die meisten da noch keine Berührungspunkte hatten und dann der Aha-Effekt oder Aha-Moment umso intensiver ist. Also viele Frauen beschäftigen sich da halt schon auch autodidaktisch mit dem Thema. Mhm. Aber bei vielen Männern, also da gibt es auch ganz viele spannende Anekdoten, die wir so hatten von zum Beispiel einem Vertriebschef von einer Versicherung, der sagte, naja, also das ist überhaupt nichts für mich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich könnte mir das höchstens vorstellen, so als Marketinggeschichte irgendwie so. Deswegen probiere ich das mal aus. Und dann kam man das nächste Meeting rein und meinte, ach, jetzt habe ich gerade noch eine Mindset genommen. Das tut mir so gut. Und ich habe mich noch nie gefragt, wie es mir wirklich geht. Und der Mann war auch schon Anfang 50.
Erschreckend eigentlich.
Und war richtig begeistert und sagt, dass er das jetzt regelmäßig in seinen Alltag integriert. Also da haben wir mehrere so Geschichten, wo es dann wirklich knallt, sage ich mal. Also im positiven Sinne.
Sehr gut.
Würdest du denn sagen, also in meinen Worten wäre jetzt die App quasi ein bisschen Mittel zum Zweck, um Achtsamkeit wirklich zu praktizieren. Trotzdem habe ich mir so ein bisschen im Vorfeld die Frage gestellt, Achtsamkeit verknüpft man ja dann doch eher mit offline vielleicht auch wirklich, ne? War es für dich von vornherein oder für euch von vornherein klar, dass ihr auf dieses Gadget-App in Anführungszeichen setzt? Also weil das hast ja schon so einen gewissen, auf dem Papier zumindest erstmal so einen gewissen Widerspruch vielleicht. Ne?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also die werden wir auf jeden Fall häufiger gestellt. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, ich meine, wir verschmelzen immer mehr mit der Technik. Technik hat immer eine größere Relevanz. Wir stehen auch gerade an der Schwelle zu einer neuen Ära, zu einem Paradigmenwechsel, auch wenn es um die rasante Entwicklung von KI-Systemen geht. Ich meine, ist ja auch der Telekom-Podcast, also euch brauche ich das nicht erzählen. Also das heißt, die Technik ist nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil, sie wird immer mehr Teil von uns. Deswegen ist es zu einfach gesagt, zu sagen, hey, wir legen jetzt alle technischen Geschichten weg und gehen in den Wald. Wäre eine Option, aber ich glaube, das ist nicht zeitgemäß. Ne? Ja. Um relevant zu sein, um gesund zu sein, geht es eher darum zu verstehen, wie man mit der Technik umgeht, in einer gesunden Art und Weise. Und dass man sich da schult, weil Technik wird immer mehr Teil unseres Alltags werden und wir werden mehr verschmelzen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass eben Kompetenzen vermittelt werden, wie wir mit dieser Technik umgehen. Dass das bereits im Kindesalter geschult wird. Also von Selbstreflexion und Rationalität, kritischer Rationalität angefangen, dass man versteht, was ist das denn? Was macht das denn eigentlich mit mir, dieses Device? Und wann merke ich, dass es mir nicht mehr gut tut? Weil wir haben erschreckende Zahlen bei Kindern und Jugendlichen. Jeder dritte Jugendliche leidet an psychischen Erkrankungen. Das sind ganz krasse Zahlen, war auch gerade wieder groß in den Medien. Und da ist eine Korrelation mit der Social-Media-Nutzung. Es ist so. Also auch gerade seit 2007, was war da, kam das erste iPhone raus. Das
heißt, 2007, ja, richtig.
Ganz spannend, wenn man das mal so ein bisschen übereinander legt, wie da die psychischen Erkrankungen auf einmal ansteigen. Also je mehr das quasi in die Breite ging, die Nutzung vom Smartphone, das heißt dem Internet in der Tasche, desto mehr Einfluss hat das auf unsere mentale Gesundheit.
Aber dann vermute ich, Entschuldigung, wenn ich da nochmal ganz kurz einhake, seit 2007 iPhone, klar, fast intuitiv zu nutzen. Ich sehe es, ich habe noch eine relativ junge Tochter, sehe ja, wie stark dieses Faszinosum Wirkung auf sie erzielt. Aber wenn 2007 das immer weiter hochgegangen ist mit den psychischen Erkrankungen, haben wir überhaupt noch eine Chance, da was gegen zu tun? Ich meine, ihr habt jetzt die App entwickelt, aber man sieht ja dennoch, die Zahlen steigen. Und
genau, absolut.
Ist das ein verlorener Kampf?
Nein, auf jeden Fall nicht. Also da bin ich sehr positiv gestimmt.
Ja.
Es geht nur darum, jetzt zu handeln. Also dass wir wirklich ansetzen bei den Kindern und Jugendlichen, die eben auch keine Realität mehr kennen ohne Smartphone. Also wir haben das noch erlebt. Zeiten ohne Smartphone, ohne Internet in der Tasche, ohne Social Media. Aber für Kinder und Jugendliche ist das halt die Realität und immer schon da gewesen. Aber sie haben nie Medienkompetenz mitbekommen in der Schule. Also nie diese Reflexion, diese Meta-Reflexion über die Nutzung und wie man das wirklich nutzt und diese Kompetenzen, um überhaupt damit umzugehen. Also von Resilienzschulung, wie gesagt, einfach Selbstreflexion und diesen Kontakt mit sich selbst bekommen. Na, also wenn wir früher auf den Bus gewartet haben, haben wir auf den Bus gewartet. Da konnten wir nicht das Smartphone zücken und da durchscrollen. Wenn wir jetzt eine kurze Sekunde Zeit haben, zücken wir direkt das Smartphone und scrollen durch. Wir lassen Langeweile nicht mehr zu. Das heißt, unser Geist, man nennt das in der Psychologie Mindwandering, ist nur am Rumwandern. Deswegen ist auch immer mehr dieser Fokusverlust. Ne? Also Medien war ja auch ganz groß. Irgendwie jeder, ich weiß auch nicht wie vielte, rasselt durch die Führerscheinprüfung.
Ja, stimmt.
Also das hängt auch damit zusammen.
Teurer Spaß auch direkt.
Ja. Das ist, weil wir die Aufmerksamkeit nicht mehr halten können. Und das ist gefördert durch ganzen Social Media, TikToks, wo man nur so ein paar Sekunden Videos guckt. Und das muss einfach mitgegeben werden.
Das schreit ja quasi nach Mindset. Kids oder Teens oder was ist denn eure Zielgruppe eigentlich genau? Also vom Alter her?
Genau, also Alter im Moment ziehen wir auf Erwachsene.
Ja.
Also einen großen Fokus von Studierenden, Erwachsenen, Berufsleben. Das ist ein großer Fokus. B2B haben wir ja auch einen sehr großen Fokus zusammen mit Unternehmen. Aber auch, wie gesagt, B2C ganz normal in den App-Stores. Aber ja, Kinder und Jugendliche, das ist gerade ein Thema, wo wir auch intensiv forschen und uns gerade auch in der Forschung widmen, wie man die Zielgruppe am besten erreichen kann und eben diese wichtigen Kompetenzen vermitteln kann, weil wir sehen, von der Politik wird nicht gehandelt. Das heißt, die Wirtschaft muss da ein Antreiber sein und ja, dem widmen wir uns gerade.
Die Qualität eurer App ist ja sozusagen dadurch nochmal geadelt, dass die Krankenkassen, wie ich gelernt habe in der Vorrecherche, die Kosten für die Nutzung mehr oder weniger 80-100% übernehmen. Wie muss man sich sowas vorstellen? Gibt es eine wissenschaftliche Evidenz, dass Sie sagen, kann ja jeder mit irgendeiner App kommen und sagen, das bringt tatsächlich Effekte, diese App hilft dir weiter. Wie muss man sich sowas vorstellen? Wie macht ihr das?
Genau, also die Übungen, die Interventionsmaßnahmen, die wir nutzen in der App, die sind halt alle schon seit über 40 Jahren tatsächlich erforscht und in ihre Evidenz wirksam. Durch die Zertifizierung als Präventionsprodukt, das ist halt auch ein längerer Prozess, also tatsächlich auch 2 Jahre gedauert, bis wir dann da die Zertifizierung erhalten haben. Also es ist schon ein Aufwand, den man da betreibt und das ist dann quasi das Siegel dafür. Also das kann man schon als solches begreifen auf jeden Fall.
Also habt ihr Sorgen in Anführungsstrichen, dass jetzt jemand vorbeikommt und sagt, tolles Produkt, die kaufen wir vom Markt. Das hört man ja häufiger von Startups nach dem Motto, die schnelle Million verdient. Aber das ist mehr Überzeugung. Ne? Nicht, das ist eigentlich mein Punkt gewesen. Es ist innere Überzeugung, sowas zu tun, nicht unbedingt der Wunsch, Unternehmerin zu sein. Oder war beides? Du hast aus deiner Kindheit erzählt, dass du mit Achtsamkeit in Kontakt kamst. Die andere Seite ist diese Lust, was zu unternehmen, was zu tun. Schlagen beide Herzen in deine Brust. Du wirst jetzt bestimmt nicht sagen, ich bin überhaupt kein Unternehmertyp, dann hättest du es nicht gemacht. Aber was überwiegt?
Also es ist auf jeden Fall die innere Überzeugung, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und hätte ich diese innere Überzeugung nicht, hätte ich auch nicht die Kraft gehabt, sage ich mal, das Ganze bis jetzt durchzuziehen. 2018 hatte ich die Idee, wie gesagt, während meines Studiums war auch eine Doppelbelastung. Damals haben wir schon angefangen, mit Wissenschaftlerinnen unter anderem von der Charité und der TU Berlin uns zusammenzusetzen, das ganze Konzept zu durchdenken, Prototypen zu bauen etc. Also das heißt, es ist ein langer Weg, es war auch viel Forschung dabei und man muss halt durchhalten. Wir sind bis heute gebootstrapped tatsächlich. Also wir sind auch nicht diesen klassischen Weg gegangen. Ich habe da eine coole Idee, eine nice Idee und jetzt suche ich mir meinen Investor und sammle ein paar Millionchen ein und vielleicht ticke ich das Ding schnell. Sondern es ist wirklich, dass wir das integer mit unseren Werten aufgebaut haben. Also auch gerade was das ganze Thema Ethik und Datenethik, wie gesagt, ich komme ja aus dem Bereich Maschinenethik angeht, da legen wir einen großen Schwerpunkt drauf und das ganze Ding haben wir schon so aufgezogen, dass es integer ist mit unseren Werten, einen großen Fokus drauf gelegt. Und klar, man muss damit Geld verdienen letztendlich. Ja. Man hat ja auch ein Team, man hat Verantwortung. Aber ich sag mal, um das Ganze so umzusetzen, da muss man halt schon eine Passion haben, eine Leidenschaft und da ganz doll hinterstehen. Sonst schafft man das nicht. Hält man nicht durch, glaube ich.
Ich habe ja im Einstieg schon so ein bisschen angerissen, dass wir auch nochmal von dir hören wollen. Also du hast gerade auch schon gesagt, natürlich, ne, wenn man was gründet, das ist nicht immer irgendwie straightforward und nicht immer easy. Gibt's was, wo du sagst, sowas war vielleicht nochmal so eine spezifische Hürde für dich als Female Founder? Oder ist das, würdest du sagen, das ist alles das, was jede Gründerin und jeder Gründer irgendwie durchmacht mit Höhen und Tiefen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wie gesagt, ich habe damals die Idee gehabt, da war ich 23. War halt auch noch eine junge Frau und tatsächlich damals war auch dieses ganze Thema Female Founder noch nicht so präsent. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren so präsent geworden und dass da auch vermehrt Unterstützung ist im Bereich. Ich muss schon sagen, also ich habe mehrere Erlebnisse gehabt, also dass ich halt einfach auch nicht so für voll genommen wurde, gerade im Tech-Bereich. Also wenn man dann irgendwie, was weiß ich, einen Parfümladen aufmacht oder so, dann ist das so, ja, okay, das kann eine Frau natürlich machen, das passt.
Genau, das Klischee.
Aber wenn man da im Tech-Bereich geht, das wird man dann auf jeden Fall nochmal anders beäugt. Und klar, das habe ich auf jeden Fall erlebt, hatte da auch interessante Erlebnisse, also beispielsweise mal mit einem Herrn von einem Businessplan-Wettbewerb, der mir sagte, ja, ich hätte doch gute Chancen, weil ich sehe doch gut aus. Ich soll mich da doch bewerben.
Ah, herrlich, das hört man immer gerne.
Genau, also sowas auf jeden Fall. Ah, ja. Aber sonst muss ich sagen, in den letzten Jahren ist das Thema ja auch immer mehr in den Fokus gerückt. Ja. Und ich finde das auch wichtig, weil klar, also bei Frauen ist da halt nochmal auch in der Sozialisierung nochmal eine ganz andere Geschichte als bei Männern. Muss man ja gar nicht rausholen, aber es ist ja auch noch nicht so lange her, dass Frauen selbst entscheiden können, wo sie arbeiten, etc. pp.
Genau, bis 74 konnte der Mann, glaube ich, noch kündigen, ne?
Ja, genau. Also deswegen, da ist natürlich Nachholbedarf und auch was die Rollenbilder angeht, Vorbilder, da muss was getan werden. Deswegen finde ich das sehr gut. Ich selbst setze mich da auch ein, unterstütze Frauen dabei, halt auch wirklich mutiger zu sein, in die Gründung zu gehen. Hatte auch ganz spannend, letztens war ich eingeladen, auch bei einer Veranstaltung von Apple zusammen mit Politikern. Da ging es halt auch um die Rolle von Frauen. Und wir waren auch nur eine Handvoll Frauen tatsächlich bei diesem Event, die da Apps im Apple App Store hatten, also es war wirklich ein kleiner Kreis. Genau, aber ich meine, es tut sich was und ich finde es spannend, dass die Politik da auch jetzt so langsam auch hinhört und versucht, was zu machen, aber da muss halt noch mehr zusammengearbeitet werden und mehr auf die Frauen und deren Bedürfnisse wirklich gehört werden, vor allen Dingen, was das Finanzielle angeht. Also Coachings und sowas, Wissenstransfer, da wird schon einiges gemacht, aber wenn es um die Finanzierung geht, da ist halt immer noch ein ganz großer Gap.
Ich würde nochmal gerne auf das Thema, also die Technikaffinität hört man ja bei dir auch raus, beziehungsweise du hast es ja auch letztendlich mit dem Studium verbunden. Und das Thema Ethik, was dir dann ja ganz wichtig ist, vielleicht mal eine ganz aktuelle Frage. Wir haben ja jetzt in Europa den AI Act und du beschäftigst dich natürlich mit KI, das große oder Big Thing derzeit. Wie bewertest du so einen AI-Act? Notwendig? Oder es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, ach Mensch, Europa reguliert jetzt wieder so viel und dann können wir uns nicht entwickeln, die Chancen nicht nutzen, weil wir immer nur auf die Risiken schauen. Wie beurteilst du das?
Also ich finde es wichtig, dass sich da allgemein Gedanken gemacht drüber wird, weil es ist ja nun mal so, wir sind gerade dabei, wirklich eine neue Ära zu betreten und da passiert jeden Tag unglaublich viel und es ist halt nun mal mit unglaublich vielen Risiken verbunden. Also auch allein, was schon möglich ist mit Deepfakes, da wundere ich mich immer, dass das noch bisher alles so glimpflich ausgegangen ist, weil bei den Menschen, bei der Bevölkerung ist noch ganz wenig Wissen vorhanden. Also da muss viel mehr aufgeklärt werden, was da eigentlich gerade alles möglich ist und wie man so welche Dinge auch reflektieren muss. Ich meine, wir erleben es ja auch in der Politik. Populisten haben da ja auch immer mehr größere Chancen, weil halt gewisse Dinge nicht mehr reflektiert und durchdacht werden. Auch ein großes Phänomen, Corona-Zeit, Querdenker etc. Das heißt, in der Gesellschaft fehlt einfach Aufklärung und Bildung in diesem Bereich. Und das heißt, es ist ein sehr großes Risiko da, die Menschen zu manipulieren und zwar in eine sehr, sehr kritische, fatale Richtung. Deswegen finde ich das sehr wichtig, dass sich dem angenommen wird und dass darüber nachgedacht wird, über Regulierung und vor allen Dingen, wie gesagt, schon allein, wenn es um Social Media geht und da reden wir noch gar nicht, ne, sage ich jetzt mal, KI-Systeme außen vor. Klar, mit Echokammern und so, das wird ja auch dadurch erzeugt. Aber allein, was das für einen Impact auf die Menschen hat. Und jetzt vervielfachen wir das und verstärken wir das mal durch KI-Systeme. Das ist ein enormes Risiko. Deswegen, das muss unbedingt durchdacht werden. Es muss auch durchdacht werden, wie Technologien entwickelt werden. Also, dass der Mensch wirklich in den Mittelpunkt gerückt wird und menschenzentriert entwickelt wird. Und damit beschäftige ich mich von beiden Seiten. Also einerseits, wie müssen Technologien gestaltet sein? Dass sie Menschen in eine positive Art und Weise unterstützen und wie müssen Menschen aufgeklärt werden, damit sie sich in diesem Zeitalter zurechtfinden. Also auch wieder Stichwort Achtsamkeit und Stärkung von Kompetenzen.
Ja. Okay. Das war genau mein Thema, weil wir sprechen natürlich hier auch bei der Telekom, klar, viel über KI, ganz großes Thema, und sprechen auch über menschenzentrierte Technik, das ist ja auch erstmal so ein Begriff, man überlegt man sich, was heißt das eigentlich ganz genau? Da hast du uns, glaube ich, jetzt schon Hinweis gegeben. Aber dennoch würdest du sagen, das ist eher eine Stärke, sich damit zu beschäftigen. Und wenn wir jetzt so insgesamt auf die Welt schauen, egal was jetzt China oder Russland machen, die werden nicht bei den ethischen Fragen diese Maßstäbe ansetzen. Da müssen wir einfach unsere Linie durchziehen und keine Sorgen haben nach dem Motto, komm, die regulieren nicht, dann werden wir es ebenso machen, sondern wir bleiben bei unserer Schiene, dass wir eben auch auf Regeln achten.
Ja, also ich finde, da tragen wir auch eine gewisse Verantwortung. Also da sollte man sich nicht an Russland orientieren.
Würde ich 100% unterschreiben.
Geld für einige Sachen. Genau. Du hattest ja, also Stichwort auch Datenethik etc., aber ihr werdet ja wahrscheinlich trotzdem anonymisiert natürlich, aber auswerten können, wie geht's denn den Leuten, die eure App nutzen? Wie geht's denen? Geht's denen gut? Geht's denen immer schlecht? Sind die unter Stress? Was ist da so der Durchschnittsuser?
Genau, also wir machen das beispielsweise im Unternehmen, dass wir konglomeriert Daten erheben können. Also wenn das gewünscht ist, dann begleiten wir das auch mit den Mitarbeitenden in Unternehmen auch wirklich mit Fragebögen und Rückfragen und steigen da tiefer ein. Und ja, also es ist tatsächlich so, dass viel Stress ausgewählt, also viel erstmal negative Emotionen, bevor die positiven Emotionen kommen, aber es ist tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich von Branche zu Branche. Also wir arbeiten ja auch mit ganz vielen verschiedenen Branchen zusammen. Kliniken und Pflege zum Beispiel ist ein Bereich, wo die Lage sehr, sehr prekär ist, wo die Menschen extrem unter Stress stehen und da halt auch natürlich eine große Hürde ist, diesen Menschen auch zu helfen, sage ich mal, und da Techniken an die Hand zu geben, wo es denen besser geht. Und ja.
Ich wollte noch einmal fragen, so dieser Stress oder diese negativen Emotionen, werden die bei der Abfrage dann unterteilt, ob es quasi jobbedingt oder privatbedingt ist?
Genau, das kann man machen. Also man hat die Option, das zuzuteilen, wenn man möchte und kann halt sagen, womit das zu tun hat. Hat das mit dem Job zu tun oder mit der Partnerschaft, Familie, wie auch immer. Genau, da hat man die Möglichkeit zu.
Am Eingang sagtest du ja so, wie oft antwortet man wirklich ehrlich auf diese Frage, wie geht's einem? Und dann musste ich direkt dran denken, wir waren vorige Woche mit unserem Team auf dem Offsite und die Einstiegsfrage, die Check-in-Frage war einfach nur, wie geht's dir? Und dann einmal beruflich und einmal privat und eigentlich so eine Frage, wie du ja sagtest, dann so, ja, passt alles, bisschen stressig, bla bla bla. Ne? Und dann zack zum nächsten Thema. Und da war es dann aber tatsächlich so, dass in dem Fall auch wirklich unser Chef hat sehr ehrlich geantwortet. Und da hat man gemerkt, okay, das war so der Punkt, wo alle gemerkt haben, okay, jetzt kann, wenn ich denn möchte und mich öffnen möchte, ich ja auch ehrlich antworten. Und das war wirklich crazy, wie viel da rumgekommen ist und auch, wo man sich denkt so, oh wow, so jeder oder fast jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen. Und ich finde, das war für mich nochmal so ein krasser Eye-Opener, dass es aber dann auch wirklich die eine Person braucht, die irgendwie dann vorangeht und sich öffnet dafür, damit am Ende die anderen sich auch trauen und alle so ein bisschen ihre Zugbrücke so ein bisschen runterlassen dann. Ne?
Das finde ich spannend. Jetzt muss ich mal direkt auf Roman, gerade diese Frage, wie geht's ja privat? Das ist ja schon ein bisschen schwieriger als vielleicht sogar beruflich. Und ich habe witzigerweise im Vorfeld gestern noch in LinkedIn gelesen, einen Beitrag von jemandem, der sich massiv über LinkedIn aufgeregt hat, über dieses ganze Thema und dort sagte, fast jeder wird quasi jetzt aufgefordert, sein Innerstes nach außen zu kehren, darüber zu sprechen, ob er jetzt ADHS hat oder dergleichen und dass das inzwischen fast ein gefährlicher Trend sei. Jeder, er nennt sich da zum Experten, zum Coach etc. Fällt dir das auch auf? Dann sind wir wieder bei diesem Thema inflationär, dass da auch möglicherweise ein bisschen Leichtfertigkeit in dieses Thema reinkommt. Es ist ja nach wie vor ein ernstes Thema, gerade mentale Gesundheit.
Also ich glaube, da muss man einmal differenzieren. Also ich finde auf jeden Fall, da auf dem Markt merkt man, ja, da tummelt sich jetzt einiges und auch einiges, was da vielleicht nicht so fundiert ist. Andererseits, dass man gezwungen wird, sein Inneres nach außen zu kehren. Ich meine, das ist nicht der Fall. Klar, ihr hattet quasi da die Option zu sagen, wie es euch wirklich geht. Und diese Frage kann man natürlich für sich selbst auch allein beantworten und sollte man für sich selbst beantworten. Ich finde es einen wichtigen Trend, dass es menschlicher zugeht. Ne? Also dass es um den Menschen geht und nicht nur im Unternehmenskomplex, sondern dass man sich selbst auch mehr wahrnimmt und schaut, was geht da in mir vor. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Trend und sollte auch nicht nur ein Trend sein, sondern einfach etwas, wo es hingehen soll. Weil in der Zeit, wo es immer technischer um uns herum wird und es immer mehr um Produktivität und Schnelligkeit geht, da darf der Mensch halt eben nicht zu kurz kommen, weil das wäre fatal für unsere Weltgemeinschaft, sage ich mal.
Wie macht ihr das denn bei euch im Startup selber? Also ne, als Startup ist man jetzt auch nicht bekannt dafür, irgendwie 9-to-5 mit irgendwie 2 Stunden Mittagspause zu arbeiten. Im Gegenteil, wie achtest du auf dich? Wie achtest du auf dein Team?
Genau, also bei mir angefangen, Achtsamkeit ist eine Haltung für mich. Ne? Also jeden Tag praktiziere ich auf eine Art und Weise Achtsamkeit. Da geht es nicht darum, dass ich eine Yogamatte ausrolle und jetzt erstmal eine Stunde meditiere, sondern es geht darum, den Alltag in einer gewissen Haltung entgegenzutreten. Das ist für mich Kontakt mit mir selbst, Kontakt mit meinen Gefühlen, dass ich auch ein Check-in mache bei mir selbst, wie es mir geht. Aber auch, dass ich mal in mich hineinhorche oder wirklich einen kurzen Moment mal rauszoome und mich mal aus so einer Metaperspektive betrachte, mich selbst verorte. Das ist für mich total wichtig, weil ich bin ja Gründerin eines Unternehmens und wie das so ist, man ist mit sehr, sehr vielen komplexen Aufgaben umgeben und flexibles Denken ist ganz, ganz wichtig und Kreativität. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, nicht nur selbst entspannt zu sein, sondern auch für meinen Job selbst, dass ich Kreativität bei mir fördern kann, also kreatives Denken, dass ich flexibel sein kann, dass ich eine Übersicht bewahre, was geht da vor in meinem Unternehmen oder was sind die nächsten Steps. Also das, was ich halt, wie gesagt, auch mit Mindful Entrepreneurship beschreibe, das sind halt Techniken an sich, um wirklich mein Unternehmen weiterzuführen. Und da ist halt, wie gesagt, auch Philosophie, dieser Background auch ja nicht zu unterschätzen, weil da lernt man ja auch eben über den Tellerrand hinaus zu schauen und zu denken. Also das greift da ineinander. Und für mich persönlich als Person, ich habe halt viele verschiedene Aufgaben als Mensch. Also ich bin einerseits Partnerin, ich pflege meine Mutter, ich habe Stiefkinder. Also das heißt, ich habe viele verschiedene Verantwortungen und diese Rollen einfach zusammenzukriegen und gesund zu bleiben und resilient zu sein, da muss man halt seine Grenzen kennen. Man muss wissen, wann geht es mir nicht gut und was brauche ich, was braucht mein Körper gerade, was braucht mein Geist gerade, was muss ich dem geben. Weil Gesundheit ist das Wichtigste, ist die Gesundheit nicht mehr da, ist nichts mehr da. Und deswegen setze ich da klare Grenzen und ja, das ist ganz wichtig.
Kann ich nochmal auf das Thema Kreativität kommen? Das ist ja so ein beliebtes, gängiges Narrativ, das jetzt im Kontext mit KI erzählt wird. Jetzt kommen die goldenen Zeiten, weil wir KI nutzen können und wissen wir alle, es hat viele Vorteile, wenn man beispielsweise auch mit ChatGPT oder anderen Dingen arbeitet. Gleichzeitig ist die Frage, wird dieser Traum in Erfüllung gehen, dass ich mehr Zeit für mich und meine Kreativität habe, oder geht es letztendlich doch mehr um Effizienz, höhere Produktivität? Wieso, du hast doch jetzt ein bisschen mehr Zeit, da können wir auch noch ein bisschen was draufpacken. Wie schätzt du da die Entwicklung ein?
Ja, also das ist wirklich eine spannende Frage und es kommt wirklich da auch drauf an, wie wir das Ganze jetzt angehen. Also Kreativität ist ja auch nun mal etwas, was ich trotzdem finde, was beim Menschen liegt. Ne? Also man sagt ja, okay, die KI kann kreativ sein, aber den Prompt setze immer noch ich. Die Ideen, wie ich das Ganze zusammenfüge, setze immer noch ich und es kann einfach meine Kreativität fördern und ich sehe das als riesige Chance, mich als Menschen weiterzuentwickeln, weil die KI ein Spiegel für mich sein kann. Also von dem, was ich bin und was ich erweitern kann. Also ich sehe es wie eine Art Erweiterung von mir selbst und sehe da riesige Chancen für die eigene persönliche Entwicklung. Und diese Rahmen, ja, wenn es um Effektivität und Produktivität geht, man kann trotzdem nicht einen Menschen, sage ich mal, über seine Grenzen hinaus ausquetschen. Also irgendwo ist genug.
Ist die Grenze.
Genau, und deswegen muss da halt, wie gesagt, eine Balance herrschen.
Also klares Petitum, Mensch und Maschine statt Mensch versus Maschine.
Auf jeden Fall.
Gut. Ich glaube, mit dem ohne Gesundheit ist alles nichts. Damit hast du schon eigentlich das perfekte Schlusswort, glaube ich, gegeben, weil ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass das irgendwo physisch wie psychisch gilt. Am Ende ist vieles andere, eigentlich alles andere dann eher relativ. Und ich glaube, ein besseres Schlusswort finden wir, glaube ich, heute nicht.
Weiß Gott nicht, außer geht alle achtsam durch den Tag.
Vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr, sehr spannend.
Ganz herzlichen Dank für den tollen Austausch. Dankeschön.